Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion. Mit Professor Heinz Barter.
In dieser Sendung unterhält sich Susanne Barter mit ihrem Vater über herausragende und bleibende Leistungen des griechischen Rechtsdenkens. Heinz Barter lehrt Zivilrecht an der Universität Innsbruck. Der zweite Band des mehrteiligen Werks Graeca non leguntur zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland ist vor kurzem im Harrassowitz Verlag erschienen.
Wir haben uns in der letzten Sendung über den Melia-Dialog von Thukydides unterhalten und sprechen heute über herausragende und bleibende Leistungen des griechischen Rechtsdenkens. Vor allem im Bereich der Entstehung des Individualeigentums haben die Griechen sehr viel geleistet. Was genau?
Die griechische Entwicklung ist deswegen sehr wichtig und interessant, weil sie uns die komplette Entstehung dieses Rechtsinstituts vor Augen führt. Zunächst ist es vielleicht interessant festzustellen, dass das Individualeigentum, von dem wir heute alle ganz selbstverständlich ausgehen, die jüngste Entwicklung ist. Viel älter als das Individualeigentum, also das Eigentum des Einzelnen, ist das Familieneigentum. Ursprünglich stand das Eigentum im alten Griechenland eben nicht den einzelnen Mitgliedern der Familie zu, sondern der Familie als Gesamtheit. Und auch in patriarchalen Systemen, die Indoeuropäer waren ja sehr patriarchal organisiert, auch in diesen Systemen stand nicht etwa dem Hausvorstand, der in Griechenland Kyrios hieß oder in Rom Pater Familias, dem stand nicht das Eigentum am Familiengut zu, sondern er war nur Verwalter des Familieneigentums. Nach seinem Tod rückte allenfalls dann der älteste Sohn an seine Stelle und das Eigentum ging auf die noch vorhandenen Familienmitglieder über.
Wie hat sich dann dieser Übergang vom Familieneigentum zum Individualeigentum entwickelt?
Der Schlüsselbereich, in dem diese ganze Entwicklung stattgefunden hat, war das Haus. Griechisch heißt das Oikos. Da gehört natürlich also allfällige Häuser dazu, dann der Liegenschaftsbesitz, insbesondere auch die Tiere und alles, mit dem man gewirtschaftet hat. Aber der Übergang erfolgt in der Frühzeit interessanterweise dadurch, dass ja die einzelnen Familienmitglieder beispielsweise in den Krieg ziehen mussten. Und die Beuteverteilung, wenn man siegreich geblieben war im Krieg, erfolgte so, dass die verschiedenen Kämpfer Anteile am Beutegut erlangt haben. Und diese Anteile am Beutegut, die standen dann im Individualeigentum des Einzelnen oder gelangten allmählich in das Individualeigentum des Einzelnen und er konnte dann über dieses Gut verfügen. Und eine ganz interessante und wichtige Entwicklung, dieses Gut, das im Einzeleigentum von Familienmitgliedern, in dem Fall den männlichen, gestanden hat, wurde diesen Personen ins Grab mitgegeben. Das heißt also ins Erdgrab oder auf den Scheiterhaufen. Also alles, was im Einzeleigentum gestanden ist, das wurde mit ins Grab gegeben. Und es hat eine längere Entwicklung gebraucht, um mehr oder weniger dann allmählich auch dieses Individualeigentum weiterzugeben.
Was bedeutet das für eine Gesellschaft? Denn ich denke, es macht doch einen Unterschied, ob in einer Gesellschaft, ob man darauf baut, dass es Familieneigentum, also Gemeinschaftseigentum gibt, oder dann Individualeigentum, das ist eine anders verfasste Gesellschaft.
Natürlich, also die Entwicklung des Individualeigentums oder hin zum Individualeigentum ist vor allem deswegen wichtig, weil diese Entwicklung ganz entscheidend zusammenhängt mit der Entwicklung der Person, der individuellen Person, die ja allmählich zu einer Rechtsperson werden muss. Und dafür ist die Entwicklung von Individualeigentum, das zunächst ausschließlich an Fairness erworben wurde. Fairness, das sind die beweglichen Sachen, also beispielsweise Werkzeuge, Waffen, bei Frauen dann allmählich auch Werkzeuge, Kleidung bzw. Schmuck. Dieses Individualeigentum fördert die Entwicklung hin zum einzelnen rechtlichen Individuum, zur selbstständigen Rechtsperson, die zunächst irgendwie in der Gemeinschaft untergegangen ist. Und die Orientierung war zunächst, die Orientierung des Einzelnen, eine Gemeinschaftsorientierung. Es war sehr wichtig, ohne die Gemeinschaft zu zerstören, diese individuelle Entwicklung zu fördern. Und dabei hat das Eigentum, das Fairness-Eigentum, eine wichtige Rolle gespielt. Ein zweiter Punkt ist insofern abhängig von der Eigentumsentwicklung. Ein Erbrecht kann es ja nicht geben, solange es noch kein Individualeigentum gibt.
Du hast das Erbrecht angesprochen. Die Griechen haben das Testament entwickelt zum Beispiel. Welche Leistungen gibt es in diesem Bereich noch?
Das Erbrecht ist eine ganz bedeutende Rechtsentwicklung. Man spricht also davon, dass der Tod gewissermaßen ein Generator der Kultur sei. Und das gilt nicht nur für das Recht, aber auch für das Recht. Das Testament ist meines Erachtens eine spätere Entwicklung vor der testamentarischen Entwicklung. Das Testament ist ja eine einseitige, letztwillige Verfügung. Älter als das Testament war die Entwicklung des sogenannten gesetzlichen Erbrechts. Das gesetzliche Erbrecht tritt ja auch heute noch in Erscheinung, wenn ein Erblasser, eine Erblasserin kein Testament gemacht hat. Noch heute ist es so, dass das Verhältnis von gesetzlichem Erbrecht zum testamentarischen Erbrecht etwa 2/3 zu 1/3 ist. Also das gesetzliche Erbrecht ohne Testament ist das viel häufiger und das war früher sicher noch häufiger. Gesetzliches Erbrecht ist Familienerbrecht. Es sollte innerhalb der Familie die Erbfolge geregelt werden. Und diese grundsätzliche Entwicklung, einerseits gesetzliches Erbrecht, andererseits allmähliche Entwicklung des Testaments, ist eine ganz großartige rechtliche Leistung der Griechen. Die Römer haben das übernommen. Vor allem das Testament, die Diatheke griechisch, ist von den Römern übernommen worden und nicht von ihnen entwickelt worden.
Weitere herausragende und bleibende Leistungen des griechischen Rechtsdenkens gibt es im Bereich der Epikeia, der Billigkeit. Was versteht man genau darunter?
Das ist ein ganz interessantes Rechtsinstitut, das also bisher zum Teil sehr schlecht verstanden worden ist. Man versteht darunter Folgendes. Und ich darf vorausschicken, dass die entscheidende Entwicklung in dieser Richtung aus der klassischen Zeit von Platon stammt. Platon war ja entgegen einer allgemeinen Auffassung nicht nur Philosoph, das war er auch und sicher einer der größten, die es je gegeben hat, aber er, genauso wie sein Schüler Aristoteles und dessen Freund und Schüler Theophrast, die haben auch als Juristen gearbeitet. Die Vorstellung Platons war die: Die antike Gesetzgebung war lückenhaft. Es war vieles nicht geregelt oder nur durch sehr allgemeine Begriffe geregelt. Ja? Wenn dort steht, also Asebeia, also Gottlosigkeit würde bestraft, das musste ja alles interpretiert werden. Und der Auslöser für Platon, dieses Konzept der Epieikeia zu entwickeln, war unter anderem vielleicht die ganz eigennützige und politische Interpretation etwa dieses Begriffs der Asebeia gegen Sokrates, den man hingerichtet hat, weil er gesagt hat, er glaube nicht an die Götter wie alle anderen. Also der Gedanke der Billigkeit der griechischen Epieikeia, römisch heißt es dann Equitas, die Römer haben dieses Konzept voll übernommen und die ganze Entwicklung zur Wissenschaft hin des römischen Rechts ist ohne diese Narbe der Billigkeit überhaupt nicht vorstellbar. Also der Gedanke war der, wenn ein Gesetz keine Regelung trifft, man hat von allgemeinem Gesetz gesprochen, das eben die allgemeinen großen Zielsetzungen regeln wollte, aber nicht so sehr Vorsorge getroffen hat für Einzelfälle, für Sonderfälle, dann muss, um diese Sonderfälle auch gerecht lösen zu können, da sollte dieses Rechtsinstitut der Epieikeia eingreifen und Lücken schließen. Oder wenn das Gesetz selbst eine schlechte Regelung getroffen hat, wie man meinte, sollte der Rechtsanwender oder die Rechtsanwender sogar das allgemeine Gesetz um der Gerechtigkeit willen korrigieren können. Also die Epieikeia soll die richtige, die gerechte Entscheidung im Einzelfall sicherstellen. Unter Umständen entgegen einer gesetzlichen Anordnung, wenn die eine Regelung unvollständig oder unvorteilhaft getroffen hat.
Das heißt, da war auch sehr viel Spielraum dann für Interpretation.
Da war viel Spielraum zur Interpretation, aber es ist interessant, dass dieser Spielraum beispielsweise schon in der Bestellung zum Richter vorgesehen war. Richter in Griechenland gab es weit verbreitet in sehr vielen Polis den sogenannten Richtereid. Richter mussten geloben, wenn sie ihr Amt übernommen haben, dass sie sich auf der einen Seite streng an das Gesetz halten, aber dort, wo das Gesetz eine Regelung fehlen lässt oder die Regelung, wie erwähnt, unvollständig, lückenhaft oder unvorteilhaft ist, dass sie dann die caiodat tate gnome nach den gerechtesten Vorstellungen diese Lücke schließen bzw. Ergänzungen treffen.
Das heißt, es war in der Macht des Rechtspflegers, des jeweiligen, etwas auch als ungerecht zu empfinden. Das heißt, das war dann schon eine sehr große persönliche Macht, die sogar über dem Gesetz dann zumindest punktuell stand.
Also die Richtermacht in Griechenland war groß. Die formale Bindung an das Gesetz war da, aber es gab aufgrund der Struktur, wie heute, dass Regeln fehlen, eine Ergänzungskompetenz, eine sogenannte Lückenfüllungskompetenz und auch allenfalls, das war freilich nicht alltäglich, eine Korrekturkompetenz, die dem Richter zur Verfügung gestanden ist, um die hochgeschätzte Zielsetzung Gerechtigkeit auch im Einzelfall sicherzustellen.
Thank you.
Du hast vorher Platon angesprochen. Platon kennen wir vor allem als Philosoph, als Gesellschaftstheoretiker. Welche Rolle hat er auch als Jurist gespielt?
Platon hat als Jurist eine große Rolle gespielt. Er war gewissermaßen schon vor Aristoteles derjenige, der in der Akademie für eine juristische Orientierung gesorgt hat. Er hat beispielsweise sich in seinem großen Werk, den Nomoi, den Gesetzen, mit der gesamten Rechtsordnung auseinandergesetzt. Mit dem Erbrecht, wie mit dem Familienrecht, mit dem Strafrecht, wie mit dem Zivilrecht, mit dem öffentlichen, mit dem privaten Recht. Und er hat insbesondere auch sich Gedanken gemacht, wie ein guter Gesetzgeber agieren soll. Beispielsweise war es Platon, über den die alte orientalische Idee der Gesetzespräambel, in der ja der Gesetzgeber gewissermaßen in einem Sukkus, in einer ganz knappen, aber instruktiven Weise seinen Bürgern mitteilen soll, wie sie an das Gesetz gebunden sind, was er regeln will, was es beinhaltet, das sollte in die Präambel einfließen. Und er sagt schon selber, dass das gar nicht leicht wäre. Die mangelnde Tradition in Kontinentaleuropa, was die Präambeltechnik anlangt, geht vornehmlich darauf zurück, dass sich die Gesetzesverfasser etwas zu leicht machen und sich gar nicht mehr die Mühe machen, den Adressaten des Rechts, den Adressatinnen des Rechts, wirklich das Wesentliche kundzutun. Auf Platon geht aber beispielsweise auch, um nur etwas weiteres zu erwähnen, die ganz moderne Idee des Soft Law zurück, also des nicht sanktionierten Rechts. Der Gesetzgeber gibt Ratschläge und sagt, am besten regelt man das so, dass keine Probleme entstehen, dass also nicht Unfrieden auftritt, aber er sanktioniert das nicht. Er sagt nicht etwa, wenn ihr es nicht so macht, dann gilt das nicht. Das ist eine ganz moderne Form der Gesetzgebungstechnik, Soft Law. Er hat aber auch beispielsweise ganz interessante methodische Ansätze in Richtung Analogie. Analogie bedeutet ja juristisch Ähnlichkeitsschluss. Kein Gesetzgeber kann alles regeln. Es gibt immer Lücken und um diese Lücken zu schließen, hat das juristische Denken den Ähnlichkeitsschluss gefasst. Es ist eine bestimmte Angelegenheit geregelt, etwas Ähnliches nicht. Man wendet vom Tatbestand her und in Bezug auf die Rechtsfolge den geregelten Fall auf den nicht geregelten Fall an. Darüber hinaus hat Platon, genauso wie dann Aristoteles, wichtige Vorarbeiten etwa im Bereich der Verschuldenshaftung geliefert. Verschuldensgrade tauchen erstmals, nämlich mit leichter und grober Fahrlässigkeit, bei Platon auf. Für Platon war das Recht etwas ganz Besonderes und seine Gesellschaftsentwürfe philosophischer Art stützen sich ganz entscheidend auf rechtliches Denken, das die Ordnungsstrukturen in eine Gesellschaft hineintragen soll und Frieden in einer Gesellschaft und Glück in einer gewissen Weise sicherstellen soll.
Sie hörten
Die Griechen und das Recht über die Ursprünge von Recht und Religion mit Professor Heinz Barter.
Heinz Barter, Professor für Zivilrecht in Innsbruck, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland. Entstanden ist ein vierbändiges Werk, das im Harassowitz Verlag erscheint. In der nächsten Sendung geht es um das Entstehen der Rechtswissenschaft im antiken Griechenland.